Mir gefällt dieses Kirchlein so besonders. Ich denke, Ihnen auch. Einfach deshalb, weil es so schlicht ist. Es ist ja nur eine Notkirche, aber der Name, der passt. Eine Kirche für Leute in Not, die Hilfe erfahren, denen Beistand gewährt wird. Aber das ist so wichtig, dass Gott nicht hier in diesen kirchlichen Räumen nur ist, sondern da gegenwärtig sein will, wo man ihn einlädt, wo man ihn anruft. Der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Und das können heute auch die erfahren, die krank liegen, die abgeschnitten sind von der Gemeinschaft der fröhlich Singenden. Und so wollen wir jetzt auch dieses Lied singen. Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein, in die Gegenwart Gottes. 129, die Verse 1 bis 4. Wir wollen beten. Du ewiger Gott, dass du bei uns Wohnung machst, das können wir nicht verstehen und begreifen. Wo aller Himmel Himmel dich nicht fassen können und wo uns doch auch heute Morgen erst bewusst wird, wie weit wir von dir getrennt sind. Unser Leben ist angefüllt mit so viel Unwichtigem, mit so viel Wüstem und mit so viel Sündigem, das gegen dein Gebot ist. Herr, reinige uns und heilige unser Leben. Das bitten wir, dass wir nicht bloß von dir Worte machen, sondern dass du durch unser Leben hindurch wirken kannst. Und lass das auch heute durch diesen Gottesdienst geschehen, dass wir eine Begegnung mit dir haben, dass wir ganz neu im Glauben dich in unser Leben aufnehmen und dir Raum geben. Herr, das soll heute nicht bloß so eine Stunde an dem Sonntag sein, wo wir feiern, sondern das soll Auswirkungen haben in unser ganzes Leben, in unsere Wochenarbeit hinein. Und darum wollen wir dir jetzt auch all das bringen, was uns belastet und beschwert. Wir beten in der Stille. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen.
Bewusst geworden, dass wir Gott nicht egal sind, dass wir nicht irgendjemand in einer großen Masse sind, sondern dass Gott jeden von uns ganz genau kennt und dass er uns immer wieder neu einladen möchte zum Leben mit ihm. Und dieses Leben mit ihm ist keine Einschränkung unserer Persönlichkeit, sondern wir können uns ganz neu entfalten in ihm. Sein Angebot steht fest. Seine Einladung hat er schon verschickt. Wir müssen nur noch eins tun und das kann uns niemand abnehmen. Wir müssen diese Einladung nur noch annehmen. Einladen zum Leben.
Leben, er lebt und du sollst leben, dein Leben.
Wir lesen den Psalm 31. Einladung zum Leben. Wenn man die Zeugen der Bibel ansieht, war das Leben oft ein Leben im Kampf, in Not, in Anfechtung. Und dieses Lied ist von David gesungen. Man merkt, wie er durch unvorstellbares Leid hindurchgeht. Gram, Streit mit Menschen, unterdrückt, verlassen. Was ist dann die Einladung zum Leben? Er beschreibt es, dass er in Gott geborgen ist. Das ist Leben, in Gott geborgen. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest, denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse die sich halten an nichtige Götzen. Ich aber hoffe auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Jetzt soll das bei Ihnen auch so sein, dass Gott Grund der Freude ist und der Musik. Weiß, manche sind in Depressionen und in Traurigkeiten. Darum singen wir jetzt noch einmal das Lied, das wir vor 14 Tagen miteinander gesungen haben. 296. Schwing dich auf zu deinem Gott. 296, die Verse 1 und dann 4, 5 und 6. Wir singen es nach der ausgeglichenen Melodie, die in den meisten Gesangbüchern am Ende des Liedes steht. Wenn Sie jetzt die grausamen Bilder sehen vom Bürgerkrieg in Jugoslawien und dann die Menschen, die vor ihren zerschossenen Häusern stehen, dann können Sie mit Paul Gerhardt mitfühlen. Alles verloren hat in Gräfenhainichen von den Schweden, angezündet einst, sinnlos, nachdem die Stadt sich schon übergeben hatte. Er hat von seinen Kollegen in der Kirche so ziemlich alles Gemeine mitbekommen und vom großen Kurfürsten von Preußen. Der hat ihn geschunden, so dass er sein Amt verlassen hat und er mittellos starb. Hat viel Leid mitgemacht von den Todesfällen in seiner Familie, mal gar nicht zu reden, aber dann ist das so schön in diesem Lied. Ich hoffe, dass Sie es lieb gewinnen. Ei, so fass, o Christenherz, alle deine Schmerzen wirf sie fröhlich hinterwärts. Daran zeigt sich Ihr Glauben, nicht im Sprücheklopfen, sondern ob Sie über das Leid Ihres Lebens hinausblicken können und Gott zum Freund haben. Nun lesen wir weiter in der Geschichte des Wüstenzuges der Israeliten, 2. Mose 19. Eigentlich von Vers 3 bis Vers 6. Ich möchte aber die ersten beiden Verse mitlesen. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Raphidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Jetzt kann ich nur noch einmal sagen, also schlimmer geht's nicht mehr. Wie diese Israeliten von Gott geführt werden. Es war ja schon viel ihnen zugemutet worden, als sie einst bei Nacht geflohen waren aus diesen schrecklichen Straflagern Ägyptens. Und dann hatten sie unendliche Angst miterlebt. Sie hatten Strapazen erduldet, durch die glühende Hitze gewandert. Dann war kein Wasser da. Eine Not kam um die andere. Die Ägypter waren hinter ihnen her und bedrohten sie. Und wie wenn es noch nicht genug wäre, wie wenn die Spitze noch nicht erreicht wäre, täglich hat Gott neue Nöte für sie bereit. Und nun führt er sie genau in ein Felsental des riesigen Gebirgsmassives Sinai. Ein gewaltiges Massiv mit seinen hohen Porphyrgipfeln, mit diesen steilen Granitwänden. Da können vielleicht noch geübte Bergsteiger daran Freude haben. Was soll das denn für die Israeliten? Das war doch kein Weg mehr. Wir haben ganz am Anfang mal in einer Predigt gefragt, warum führt mich denn Gott so verrückt? Die Warum-Frage lässt sich nicht beantworten und die Rätsel unseres Lebens lassen sich nicht auflösen. Es sieht wirklich so aus, wie wenn alles in den Tod ginge. Da gibt's keinen Ausweg mehr. Vielleicht noch in der Oase Raphidim, da hätte man noch einige Wochen länger zubringen können. Aber Gott führt sie weiter. Und jetzt in dieses Felsental, wo vielleicht ein paar Beduinen im Schatten der großen Felswände noch überleben. Aber was soll man denn dort tun? Das Leiden hat kein Ende. Wenn Sie aus Ihrem Leben heraus Fragen an Gott haben, Fragen an Ihre Lebensführung oder heute, wie wir unsere Predigt überschrieben haben, der Sinn unseres Lebens oder was ist der Plan für unser Leben, da können Sie in der Bibel viel lernen. In der Tat für uns nicht durchschaubar, nicht verstehbar. Was soll denn das für einen Sinn haben? Und es ist gut, wenn wir das auch immer wieder hier den Fragern und den Zweiflern und den Kritikern offen sagen, ich verstehe das nicht, warum sie so schwer durch müssen. Ich leide mit ihnen, ich fühle mit. Machen Sie bitte keine billigen Worte. Sagen Sie nicht diese seichten Sätze, die doch mehr ärgern, als dass sie heilen können. Wir spüren das doch häufig, wenn wir im Leben Menschen treffen und begegnen und zu ihnen kommen, die krank sind, denen schrecklich mitgespielt wurde, die Unrecht erlitten haben, die nicht mehr weitersehen, die in schweren Traurigkeiten sich befinden. Was sollen wir ihnen denn sagen? Und wir verstehen auch, dass die Israeliten dort in der Wüste plötzlich diese Bilder hatten. Wie eine Fata Morgana steigt sie in ihrem Kopf auf. Ach, wenn wir doch wieder zurückkehren, Ägypten. Das war doch schön, als wir wenigstens noch zu essen hatten. Im Diensthaus, sagt die Bibel oft, im Sklavenhaus. Aber wenigstens hatten wir zu essen und zu trinken. Das war ihnen sogar noch verlockend erschienen. So schlimm stand's um sie. So waren sie am Ende. So waren sie hoffnungslos. Jetzt könnte es passieren, dass einer sagt, du vergisst über deiner Predigt manchmal ganz zu sagen, dass die Welt doch schön ist. Die Welt ist sehr schön. Im Sinai habe ich schon schöne Dias geknipst. Gerade dort im Gebirgsmassiv des Sinai. Und es mag in der Welt so widersprechend sein, wie in den letzten Tagen haben sie sich auch gefreut an diesem wunderschönen Herbstlaub, das auf den Boden sinkt, der Morgennebel, der über unserem Land liegt. Eine schöne Welt, wie schön hat Gott die Welt geschaffen. Aber wir kommen mit dieser Welt nicht zurecht, mit dieser schönen Welt. So wenig wir mit diesem schönen Leben, das Gott wunderbar uns gegeben hat, jeder neue Tag. Und ist doch für viele unter uns eine schwere Last. So wie wir mit unserem Leib, ein wunderbarer Leib, ein kunstvoll geschaffener Leib, oft gar nicht mehr zurechtkommen, weil wir nicht wissen, was mit diesem Leib wird. Und so lagert das Volk verunsichert, mutlos, hoffnungslos, dort am Sinai. Mein erster Punkt. Da hinein redet der lebendige Gott. Ja, das hat sie doch in dem Augenblick wirklich überhaupt nicht interessiert. Ich sehe jetzt, dass einer, vielleicht sogar jetzt im Gottesdienst, sagt, das will ich doch gar nicht. Ich will Lösung meiner Probleme haben. Ich bin in den Gottesdienst gekommen. Hast du mir ein Wort, wie ich gesund werde? Kannst du mir helfen, wie ich meine Probleme meines Lebens löse? Und ich sage Ihnen, das Erste ist, dass Gott redet. Keiner hat das gewünscht. Keiner hat dafür Interesse. Keiner hat dafür ein Ohr. Auch die Israeliten sind bloß interessiert an der Leibfrage, an den materiellen Problemen. Sie müssen mal darauf achten, wie stark unser Christentum geprägt ist von den materiellen Fragen. Dass wir immer wieder sagen, jetzt diese Lösung und das Problem und diese Schwierigkeit muss mir Gott aus dem Weg räumen. Und Gott redet zu seinem Volk. Er redet und ruft sie. Wenig später haben die Israeliten ganz anders sich den Weg zu Gott vorgestellt. Wissen Sie, was sie dann gemacht haben? Da haben sie sich ein Bild von Gott gemacht. Ein goldenes Kalb haben sie zusammengegossen und Aaron war dann der Oberzauberpriester. Und sie haben versucht, selber sich in die Göttlichkeit hineinzusteigern. Und Gott will das nicht und Gott hat uns diesen Weg verwehrt. Ich möchte heute sagen, dass dieser Abschnitt für uns heute am Ende des 20. Jahrhunderts zu den allerwichtigsten Bibelworten gehört. Wir können nicht zu Gott hochsteigen und zu Gott hochklettern. Und wenn wir mit unseren Gedanken Gott ergründen wollen, dann mauert Gott und sagt, ihr werdet mich nicht ergründen können. Und wenn wir meinen, Gott würde seinem Volk vielleicht eine Schau geben der Herrlichkeit Gottes oder wir könnten mit unseren Gedanken Gott ergründen, das geht nicht. Das Einzige, was Gott seinem Volk gibt, ist die Stimme seines Wortes. Und er benutzt dazu einen Mittler, den Mose. Der Mose, dem Gott das ins Ohr sagt, und er ruft es wieder dem Volk zu. Und jetzt kann dieses Volk hören, was Gott ihm denn sagen will. Das war doch entscheidender Augenblick jetzt für Israel in der großen Not, gerade da, wo sie nicht mehr weiter sahen, wo alle ihre Wege zugemauert waren, wo sie keinen Sinn und kein Ziel mehr hatten. Da redet Gott mit ihnen. Ich bin der Herr, dein Gott. Gibt es einen größeren Trost, eine größere Freude? Und ich möchte das Ihnen heute verkündigen und denke, an diesem Sonntag ist für manche von Ihnen so ein Punkt erreicht, weil bei Ihnen die Schwierigkeiten sich so übereinander getürmt haben, dass Sie nicht mehr weiter wissen. Und jetzt verstehen Sie zum ersten Mal, das ist Gottes Gabe in meine Not hinein. Er spricht mir dies zu. Ich bin mit dir, hör doch, was ich dir zu sagen habe. Ich rufe doch hinein in dein Leben, ich will dich haben. Ihr, die da durch die Wüste zieht, dieses kleine Völklein, dieses unbekannte Volk, dieses heimatlose Volk der Juden, ich will dein Gott sein. Und er legt die Hand auf dieses Volk. Schade, dass wir so lange brauchen, bis wir das verstehen. Und das oft nicht begreifen. Gott hat schon oft geredet und wir haben nicht gehört. Wir haben diese Stimme nicht hören wollen. Wir haben uns die Ohren zugepresst. Wir waren so erfüllt mit unseren eigenen Gedanken. Es braucht tatsächlich solche Stunden, wo wir am Ende sind. Solche dunklen, trüben Stunden, wo Gott mit seinem ganzen Wort mit uns reden kann. Und die Mitte unseres Lebens ist tatsächlich, wenn man einmal wieder dorthin geführt wird. Mein Gott, mein Herr, der mit mir redet. Und gehört das heute für unser modernes Leben ja dazu, dass wir uns darauf etwas einbilden, dass wir unser Leben ohne Gott führen. Dass wir sagen, ich möchte mein Leben befreien, ich möchte es ohne jede autoritäre Bevormundung leben. Und wundert uns dann, dass für den modernen Menschen alles auseinanderbricht. Dass für ihn die Sinnfrage seines Lebens nicht mehr lösbar ist. Was soll denn der Sinn meines Lebens sein? Wozu soll ich denn da sein? Wenn ich nicht mehr vor dem ewigen Gott stehe. Israel kann wieder zurück an die Fleischtöpfe im Sklavenlager in Ägypten. Es gibt Lebensziele, dass sie sagen, ich bin ja schließlich gut bezahlt bei der Allianz oder bei der Landeschirokasse oder wo sie sind. Mein Lebensziel. Ganz nett, ich lebe meine bürgerliche Existenz, wenn das ihr Leben ist. Oder können Sie sagen, ich bin ein Eigentum Gottes. Gott hat mich gesucht und Gott hat mich gefunden und ich gehöre ihm. Am dritten Tage, da brach es ja noch los, dann am dritten Tag am Sinai, da fängt plötzlich dieser Sinai-Berg zu rauchen und zu beben an. Und das Volk Israel erschrickt und sagt, was ist denn jetzt los? Und sie spüren etwas von der Größe und Macht Gottes. Wenn jetzt in unseren Tagen etwas völlig auch beim Predigen vergessen wurde und völlig unter den Tisch fällt, dann ist es die Heiligkeit und Größe Gottes. Wenn etwas bei den Christen heute fast verdrängt ist, dann ist es das Wissen um diesen Gott, von dem allein her wir nur das Leben haben, der allein die Mitte unseres Lebens sein kann. In Madrid haben sie jetzt gerade die Nahostfriedenskonferenz begonnen. Und da wird ja immer wieder von den Kommentatoren dann gespottet und gewitzelt und sagen, das ist ja schon witzig, wenn die Juden in der Diskussion um diese Frage, ob man nicht Land für Frieden hergeben soll, wenn die da immer auf ein 3000 Jahre altes Buch zurückgreifen, auf die Bibel, ist doch jetzt längst überholt. Aber so kann man die Juden missverstehen. Die Juden greifen nicht auf ein Buch letztlich zurück. Die Tora, das Gesetz, ist für sie tatsächlich die Lebensform. Aber Die Tora, die ihnen hier am Sinai gegeben wurde, und die Juden feiern bis heute das Fest nach diesem Geschehen auf dem Sinai, hat ja doch darin seine Mitte, dass der ewige Gott sie herausgegriffen hat vor den Völkern und sie auf Gedeih und Verderb mit ihrem ganzen Schicksal an diesen Gott gebunden sind. Darum ist das Judentum letztlich nicht eine Religion des Buches, so mag es bei den muslimischen Fundamentalisten sein, sondern es ist eine Religion, wo es darauf ankommt, ob man an Gott gebunden bleibt. Und in der Tat ist ihre Lebensgeschichte und auch die Geschichte ihres Landes mit dem Gott verbunden, der sein Wort nicht bricht. Und für die Juden bleibt das der Punkt. Man rätselt ja manchmal, wenn man jetzt so viele Juden trifft, die vielleicht sogar atheistisch sind. Was ist das denn, das Geheimnis des jüdischen Volkes, aus allen Rassen gemischt, doch gar kein völkisches, besonderes Wesen? Das Besondere ist, ich bin dein Gott. Wir erleben in diesen Tagen, wie Israel immer mehr und mehr das erkennt. Der Gott, der sie gerufen hat, der Gott, dem sie gehören, der sie auch durch die schwere Zeit der letzten bösen Tage führt. Ja, ist das alles, was wir heute in der Predigt zu sagen haben? Nein, Gott führt uns nicht bloß an den Sinai und er hat uns nicht nur den Mittler Mose gegeben. Er hat uns noch einen Mittler gegeben, nachdem Gott vor Zeiten auf mancherlei Weise geredet hat, hat er zum Schluss geredet durch seinen Sohn. Und ich kann Gott nur hören. Ich kann Gott mit meinen Gedanken nicht ergründen. Verstehen Sie nochmal. Ich kann Gott nicht verstehen. Ich kann Gott nicht schauen. Ich kann mich in Gott nicht hineinflüchten über religiöse Gefühle. Und wenn heute Menschen meinen, es gäbe viele Wege zu Gott, sie werden am Ende nur in ihren eigenen Gefühlen landen. Das Einzige, was Gott gibt, ist das Reden seines Sohnes. Ich möchte hören, was Gott mir sagen will. Und achten Sie mal drauf, wie das auch in der Bibel schon erzählt wird. Das Wort Gottes war teuer geworden zu jener Zeit. Es gab kein Reden Gottes mehr damals zur Zeit Elis. Und selbst der Priester merkt's nicht mehr, wie der junge Samuel bei Nacht gerufen wird von Gott. Samuel! Er sagt, ich weiß auch nicht, was da los ist. Vielleicht hast du mir gerufen. Er war ja ganz irritiert, der Priester Eli. Und er merkt gar nicht, dass Gott rufen kann. Gott ruft. Und wenn Sie einmal das Leben der großen Gottesmänner anschauen, dann war es immer dieses Reden Gottes. Immer dieses Reden Gottes, ob das bei Augustin war oder bei Luther oder ob das bei Paulus war, das war die große Wende ihres Lebens. Die Kinder in der Kinderkirche hören heute von Jeremia, wo Gott einen jungen Mann herausruft und sagt, du sollst mir Sprachrohr sein, ich will meine Worte in deinen Mund legen, du sollst nichts anderes reden als mein Wort. Das ist für uns so wichtig, dass wir Gottes Reden heute hören und verstehen. Und Gott begegnen. Ich bin überzeugt, dass Gott in ihr Leben hineinredet. Und am klarsten redet er da, wo wir nicht am Sinai-Berg stehen, sondern auf diesem kleinen, kahlen Hügel vor den Toren Jerusalems, wo die drei Kreuze aufgerichtet sind. Und wo Jesus noch im Sterben betet, Vater, vergib ihnen. Wo nicht bloß die Forderung da war, sondern die drängende Bitte Jesu, nimm keine Sünde in den nächsten Tag hinein, lass dich jetzt mit Gott versöhnen, bring dein Leben jetzt mit Gott in Ordnung. Sonst kannst du nur untergehen, es ist so ernst und so heilig. Und der Sinn deines Lebens ist verflogen, wenn du die Gnadenhand Gottes nicht ergreifst. Jetzt hörst doch. Was soll denn Jesus noch sagen? Was soll denn Gott noch hineinrufen in diese Welt, nachdem er zum Schluss noch mit dem Gnadenangebot es allen Menschen vorlegt? Sehen Sie, und in unserer Christenheit wird das zum albernen Gewäsch. Da läuft das an den Menschen runter wie der Regen auf dem Regenmantel. Ach ja, die Liebe Jesu, und der vergibt ja, und ist ja alles harmlos, können wir so weitermachen. Und nicht begriffen, dass Gott heute uns ruft, in den Dienst, in die Nachfolge, in den Gehorsam. Höre meine Worte, höre mein Reden. Es ist ein lebendiges Wort, ein Wort, das bis ins Gewissen durchspricht, wenn er redet. Lesen Sie doch sein Wort. Und Sie spüren, wie er Sie schier zerreißt, wenn Sie nicht mit Gott Frieden suchen. Zweiter Punkt. Dann wird viel verständlich, Wenn Gott redet, auch in den großen Krisenzeiten unseres Lebens wird viel verständlich. Plötzlich sagt Gott, weißt du nicht, wie ich dich getragen habe auf Adlersflügeln? Wir verstehen erst vom Reden Gottes her rückwirkend unser Leben. Ach so, darum gingst du so viel Engpässe durch. Das Bild wird ja in der Bibel oft gebraucht von den Königsadlern und ihren großen, breiten Schwingen. Ich bin kein Biologe, ich habe auch ein wenig in biologischen Büchern geblättert, ich habe es nicht mehr ganz rausgefunden, wie es die Adler nun mit ihren Jungen machen. Die einen sagen, sie kreisen immer über den Jungen und decken die, oder ob sie sie wirklich auf den Flügeln tragen, sie wissen sicher besser, schade, dass wir jetzt nicht diskutieren können, aber das Bild ist so herrlich. Diese Adlersflügeln, die notleidende, verzweifelte, hoffnungslose Menschen tragen, nie sind wir auch nur einen Augenblick allein. Er umgibt uns mit seiner Güte und mit seiner Liebe. Und was will er denn mit all seinem tun? Da heißt es, habt ihr nicht gesehen, wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht? So lang arbeitet Gott, bis wir endlich zu ihm kommen. Er rennen wir zurück nach Ägypten, als zu ihm zu laufen. Und man kann so fromm sein, in der Kirche aufgewachsen sein, die Lieder rückwärts auswendig können, aber nicht zu Gott kommen. Dabei ist das der ganze Weg. Komm doch zu mir. Er will uns haben bei sich. Komm. Und darum führt er uns manchmal auch immer wieder diese Strecke, damit wir erfahren, wie er uns das alles geben will. Komm doch her zu mir, ich will dich tragen, ich will bei dir sein. Ich möchte doch dich mit deiner Hilfe umgeben. Da sagen sie, kann das Gott nicht anders machen? Kann er das bloß mit seinen Adlersflügeln machen? Er kann das anders machen. Er wird uns einmal vor sich stellen an seinem Gerichtstag. Und dann wird er uns auch zu sich bringen und sagen, was hast du mit deinem Leben gemacht? Und der Sinn ihres Lebens wird immer auf dasselbe hinauslaufen, dass sie gegen Gott gegenüber leben und für ihn leben. Und sie können das vergessen und versäumen und davonlaufen und ihr Leben selber gestalten. Das ist unser Ziel, mündig sein und ohne Gott unsere Lebensbestimmung geben. Aber was ist denn das? Was haben wir denn? Manchmal ist es so witzig, wenn man jetzt im Fernsehen Diskussionen hört, so, warum denn überhaupt noch heiraten? Warum denn überhaupt soll ein Mann eine Frau heiraten? Ein Mann kann doch einen Mann heiraten, nicht? Bald würde man sagen, warum soll ein Mann nicht einen Buben heiraten, nicht? Warum überhaupt heiraten? Er braucht überhaupt nicht. Warum nicht? Es wird ja alles und jede Ordnung unserer Welt auf den Kopf gestellt. Und da steht so schön, dass Gott allein die Begründung ist für alle Lebensordnungen, für alle. Ihr sollt mein Volk des Eigentums sein. Und darin wurzeln ja die Gebote. Ich möchte über dein Leben bestimmen. Darum will er von mir die Wahrheit haben. Jetzt kann ich so sagen, Gott will, dass ich mit meinem Munde göttlich rede. Er will, dass ich meine Ehe göttlich führe. Dass meine ganze Lebensarbeit, meine Geldgeschäfte göttlich geführt sind. Gott legt seine Gottesordnung auf unser Menschenleben. Ihr sollt mein Eigentum sein. Darum hat er uns gerufen. Ja, so hoch denkt er von uns. Sie können gar nicht mit anderen Menschen, die Gott nicht kennen, über lebensethische Fragen diskutieren. Kein Wunder, dass sie dafür kein Verständnis haben. Für sie gilt doch nur, warum soll der Mensch nicht auch mal was anderes ausprobieren? Das frage ich Sie. Wenn Sie dem Geheimnis der Ehe auf die Spur kommen wollen, da können Sie 100.000 Sexbücher lesen. Sie kommen nie auf dem Geheimnis auf die Spur, wenn Sie nicht Gott kennen. Und die Gottesordnung. Sie müssen doch fragen, was will Gott mit meinem Leib? Was ist der Sinn meines Lebens? Ihr sollt mein Eigentum sein. Und darum ist das mit der Tora dem Volk Israel hier auferlegt. Weil Gott sein Eigentumsrecht in dieses Volk einbrennen will und sagt, du gehörst mir. Dann wird viel verständlich. Nicht alles wird verständlich. Es bleiben viele Fragen unseres Lebens, aber viel verstehen wir. Auch für unsere Lebensführung. Und noch das Letzte. Und wir werden gebraucht. Da kommt ja die Berufung Israels. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Ich war jetzt so traurig, wie ich die Berichte von der EKD-Synode las. Ist das wirklich so, dass unsere Kirche mit ihren besten Repräsentanten sich tagelang zermartert, wie die soziale Marktwirtschaft richtig läuft? Wo doch in der Kirche sozial und im Markt einiges nicht stimmt. Ob sie da gerade große Ratgeber ist, ja doch genügend selber mit ihren eigenen Problemen zu tun, die gehen himmelschreien. Ist das die Aufgabe der Kirche? Wir sind manchmal so geschäftig, was wir uns alles zutrauen. Wir würden ja am liebsten noch die Verkehrsprobleme Stuttgarts lösen. Sie werden auch immer schlimmer. Oder die ökologischen Fragen und die Müllfragen und die Bevölkerungsfragen. Und Gott sagt, ihr sollt mir ein Volk von Priestern sein. Dazu hat er uns bestellt. Das ist unser Dienst. Wird er heute nicht vergessen. Was heißt denn Priesterdienst? Tun. Das heißt, Menschen die Versöhnung zusprechen. Menschen mit Gott zum Frieden wieder zurückführen. Menschen Vergebung zusprechen. Und jetzt achten Sie darauf, dass das immer in der Bibel drin steht. Vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Das steht im Neuen Testament, dass sie Priesterdienste tun sollten. Da, wo sie mit Kollegen arbeiten, haben sie nicht schon oft Beichtgespräche geführt? Und wenn sie am Schluss sagen, jetzt wollen wir noch miteinander beten, ist nicht herrlich? Dass unser Volk schreit nach Priestern, auch bei den vielen Nöten der Hoffnungslosigen, nach Menschen, die kommen und anhören und Trost zusprechen. Manche haben es missverstanden, als sollten wir ein Volk von Königen sein. Das steht nicht da. Das hatten die Kirchenrepräsentanten immer missverstanden, sie sollten Könige sein. Das nicht. Das hat Gott nie gewollt, dass einer mit einem geistlichen Auftrag König sei. Wir sollten nicht mal uns Herren nennen lassen. Wir sollten Diener und Knechte sein und Priester. Aber dass das Königreich Gottes in dieser Welt ist, das Reich Gottes, wo Gott wirkt, da wo seine Boten in dieser Welt das große Evangelium der vergebenen Liebe Gottes weitergeben, da ist das Königreich Gottes. Das ist der Auftrag, zu dem er uns gesandt hat. Er hat uns heute gerufen, wieder neu seine Stimme zu hören und uns dann ganz neu senden zu lassen als geheiligte Menschen, die selbst ihr Leben mit Gott in Ordnung gebracht haben und die der Welt wieder das sagen können, was allein Not ist. Das eine, das Not ist, dass Gott Frieden macht, dass Gott ein barmherziger Gott ist, der Menschen sucht und ihr Leben heilen will. Das ist unser Auftrag, den wir der Welt zu bringen haben. Amen. Und nun wollen wir singen vom Lied, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen. 496, die Verse 1 und 3 und 5 und 6. beten. Herr, in dem Gewirr der Stimmen und Meinungen unserer Tage, auch der ganz verschiedenen Lebensüberzeugungen, möchten wir doch dein Wort hören. Und wir möchten dich bitten, dass du auch durch dein Bibelwort immer wieder so lebendig zu uns redest, dass wir begreifen und verstehen, dass es uns die Augen öffnet, dass wir das ganz konkret sehen, was das für uns zu bedeuten hat. Herr, vergib uns, wo wir oft dein Wort so gleichgültig an uns herunterlaufen ließen, wo wir die Ohren verschlossen haben, wo wir ungehorsam waren. Und wir sind so froh, dass du uns den Punkt zeigst, dass es um Gehorsam geht, wenn es ums Glauben geht, wo es um die Hingabe an dich geht und nicht um Herrschaft von Menschen. Wir sind so froh, dass du uns jetzt auch konkret weist im Blick auf die Heiligung unseres Lebens, wo du willst, dass wir brechen mit unguten Zuständen in unserem Leben. Gib uns dafür ein ganz sensibles Empfinden, dass wir nicht paktieren mit dem Unrecht, mit der Lüge, mit der Sünde und mit dem Götzendienst, auch mit der Ich-Frömmigkeit, die dich nicht kennt und die dir die Mitsprache verweigert. Du willst Herr und Gott unseres Lebens sein. Und von dir kriegt alles einen Sinn. So danken wir dir, dass wir auch diesen Tag und die kommende Woche unsere Berufspflichten, unsere Familien aus deiner Hand nehmen dürfen. Wir nehmen das alles als von dir uns übergeben, dass wir dort uns bewähren, in deinem Dienst. Und Herr, zeige uns, wo wir den Priesterdienst machen dürfen. In deinem Namen und mit deiner Erlaubnis und mit deinem Nachdruck. Lass das geschehen, dass wir heute andere aufrichten können, die niedergeschlagen sind. Dass wir das Wort des Lebens zusprechen. Dass wir Menschen vom Tode zum Leben führen. Lass das geschehen, dass Menschen durch uns dich finden. Hab vielen Dank, lieber Herr, dass du aus den dunklen Krisenstunden uns den großen Sinn ins Leben hineingibst. Und wir wollen jetzt auch Fürbitte tun für alle, die in der Krise sind, die verzweifelt und mutlos sind. Herr, sei du ihnen jetzt nahe mit deinem Frieden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich wollte noch ein paar Dinge bekannt geben. Und zwar möchte ich zuerst danken für die Mitarbeit und Hilfe bei dem vergangenen Bazar. Es haben so viele mitgeholfen, auch an verborgenen Stellen wie in der Küche oder bei den köstlichen Kuchen, die Sie gegeben haben. Ich will Ihnen allen ganz herzlich danken. Jetzt im Anschluss findet die erste Einheit dieses Glaubenskurses statt, den Studiendirektor Gerhard Illermann bietet, die Einzigartigkeit Jesu. Ich will dazu einladen, das ist so geschickt, jetzt hat man noch etwas Zeit, und dass Sie da drüben im unteren Saal teilnehmen. Näher steht auf dem Notizenzettel. Wurde von verschiedenen Leuten gedrängt, doch ein Büchlein zusammenzufassen, das man weitergeben kann in der Weihnachtszeit. Das war also praktisch aus dem Büchlein rausgewachsen für Kranke oder für Trauernde und ob es nicht sowas gibt. Und das ist nun zustande gekommen, ein Büchlein, bewusst so verfasst, dass es von außen her auch Leute anspricht, die vielleicht vom christlichen Glauben nicht viel halten, aber dann doch hineinführt. Es sind kurze Gedanken und Auswahl von Liedern. Ich wollte heute darauf hinweisen einmal, weil vielleicht manche das interessiert für ihre Dienste, die sie tun. Das heißt, Fröhliche Weihnachten. Es hat 64 Seiten und ist am Büchertisch zu haben um 3,80 €. Bei 10 Stück hat der Verlag einen Mengenpreis von 3,20 €. Dann haben wir Taufgottesdienst um 11.40 Uhr, da wird getauft. Philipp Thiel aus der Klingenstraße 127 und Patrick Scholz aus der Stitzenburgstraße 4. Und bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Lotte Zucker, 73 Jahre, Dobelstraße 18, und Hugo Enderlen, Buchhändler, 84 Jahre, aus der Neffstraße 5. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Jetzt habe ich noch vergessen, wofür heute das Opfer bestimmt ist. Es war vor 14 Tagen ein Pastor aus Suriname bei uns, der Pastor Susenbach. Und Suriname ist das alte Holländisch-Guyana, wo die Gemeinden durch eine kommunistische Militärdiktatur furchtbar leiden. Viele der Gläubigen sind nach Französisch-Guyana geflüchtet und leben dort in Zelten. Uns hat das sehr bewegt. Man weiß sonst von diesen Christen so wenig. Und darum wollen wir heute unser Opfer geben für Hilfen, die wir über unser Werkhilfe für Brüder an diese bedrängten Christen von Suriname geben. Es sind Überlebenshilfen, medizinische Hilfen in den Lagern, aber auch Hilfen zum Wiederaufbau ihrer Bibelschularbeit, die in Paramaribo, in der Hauptstadt, wieder bald beginnen soll. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.